Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Interview. Heute haben wir den lieben Enno bei uns im Studio. Er ist Hundefotograf aus Ostfriesland und erzählt uns heute ein bisschen über seine Geschichte, wie er zur Fotografie gekommen ist und warum er für sich entschieden hat, aus seiner Leidenschaft einen Beruf zu machen. Aber bevor ich zu viel erzähle, würde ich sagen, übergebe ich das Wort mal an dich, lieber Enno. Erzähl doch gerne mal kurz, wer du bist und was genau du machst.
Ja, ich bin, wie du gesagt hast, Enno, Hundefotograf aus Ostfriesland und ich versuche den Menschen bei mir in der Umgebung zu helfen, schöne Erinnerungen von ihren Tieren zu bekommen, sag ich mal.
Ja, sehr schön. Wie bist du denn generell zur Fotografie gekommen?
Über die Videografie. Als Jugendlicher habe ich angefangen mit Skateboard-Videos und so. Ich war als Kind schon unsportlich und dachte, ich muss mir was anderes suchen. Wenn die anderen mit Skateboards durch die Gegend fahren, nehme ich mir eine Kamera und filme das, dann hatte ich weniger blaue Flecke.
Das war schlau.
Ja. Und wenn man schon mal eine Videokamera in der Hand hatte, dann ist der Weg zur Fotografie nicht mehr weit. Andersrum ja genauso. Und als ich dann mit der Seefahrt angefangen habe, habe ich gedacht, wenn ich schon mal um die ganze Welt reise, dann muss ich das auf Foto festhalten. Und seitdem habe ich die Kamera nie wieder aus der Hand gelegt.
Was war denn deine erste Kamera?
Also meine allererste Kamera, mit der ich Videos gemacht habe, das war das war damals schon eine Sony, eine Digitalkamera, die hatte noch eine Kassette drin, die hat auf Kassette aufgenommen und man brauchte so eine extra Karte für den Computer, um die Daten dann auf den Computer zu überspielen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt. Also habe ich zu Hause noch stehen, gucke ich nach, reiche ich nach. Und dann mein erster Fotoapparat war so eine kleine Kompaktkamera für unterwegs, war das ganz praktisch, hat es in die Hosentasche gepasst und
Bist du da ganz von alleine drauf gekommen? Also du meintest ja mit dem, die anderen haben sich quasi sportlich betätigt, du dachtest dir, ach komm, ich filme das mal. Kam das von alleine? Hat dir ein Kumpel oder irgendwer aus der Familie das Ganze gezeigt oder war das ein eigener Impuls?
Ich habe mich immer schon als Kind schon dafür interessiert, wie Filme gemacht werden. Ich war immer einer von denen, der sich dann DVDs geholt hat und das ganze Zusatzmaterial auf den DVDs geguckt hat und die Making-of und sowas. Und da war die Faszination halt immer schon für da. Und irgendwann habe ich mir dann halt mal die Kamera von meinem Vater schnappen dürfen. Und bin ich somit selber drauf gekommen dann.
Ja, sehr cool. Und da die Liebe zur Kamera quasi entdeckt. Hat sie dich denn bis heute quasi dein Leben lang begleitet seit dem ersten Tag oder gab es auch mal Phasen, wo du nichts mit einer Kamera zu tun hattest?
Es gab Phasen, in denen ich weniger fotografiert habe, aber ich musste mich immer kreativ irgendwie ausleben. Das heißt, eine Zeit lang habe ich dann mehr am Computer gearbeitet, habe dann 3D, kleine 3D-Animationen und sowas gemacht, um mich da ein bisschen, weil ich ja eben dieses Interesse an visuellen Effekten hatte, war das dann so der nächste Schritt zu gucken, okay, cool, wie kann ich 3D-Animationen bauen, wie kann ich sowas dann später auch in reale Videos mit einbinden und sowas. In der Zeit habe ich dann die Kamera weniger in der Hand gehabt, weil ich halt mehr Zeit am Computer verbracht habe. Verschwunden ist die Kamera nie, sie lag immer da und irgendwann musste sie dann auch mal wieder in die Hand genommen werden.
Beruflich hat sich dann ja aber erstmal so in eine ganz andere Richtung verschlagen. Ne?
Ja, definitiv, ja.
Hast du ja vorhin schon mal kurz angesprochen, Thema Seefahrt.
Ja.
Erzähl gerne mal von dem Beruf, den du dann eigentlich ausgeübt hast eine ganze Weile.
Wie soll man das erklären? Also Seefahrt umfasst sehr, sehr viel. Ich war zu Anfang, mit 16 habe ich angefangen mit der Seefahrt und war in der Frachtschifffahrt tätig. Das heißt, die ganzen tollen Kameras, die jetzt stehen, die ganzen Lichter, die kommen ja meistens über einen großen Teich erstmal zu uns, werden in Containern verschifft und Zuerst habe ich viele von diesen Containern halt von A nach B kutschiert. Später dann schwerere Dinge, größere Dinge, die nicht mehr in Container reingepasst haben, wie Lokomotiven, irgendwelche Maschinenteile. Und zum Schluss bin ich dann in der Forschungsschifffahrt gelandet, wo wir Forschern geholfen haben, ihre Geräte an festgelegten Positionen auf dem Meer auszubringen, Proben zu sammeln, Daten zu bekommen, um ihre Projekte halt voranzutreiben.
Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Also warst du mehr auf dem Meer, warst du mehr am Festland und konntest da immer deine Kamera mitnehmen und jetzt so, ich sag mal, eine Stewardess, die dann vielleicht ein, zwei Tage irgendwo ist an einem coolen Ort, dir das angucken? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Im Schnitt, also man war definitiv mehr auf dem Wasser als an Land.
Mhm.
Das hängt auch ein bisschen von der Branche ab, in der man da tätig ist. Containerschifffahrt hat man so gut wie gar keine Zeit im Hafen. Wenn man im Hafen ist, dann müssen die Container runter, die neuen Container drauf und sobald das erledigt ist, geht's weiter. Da hat man wenig Zeit, sich dann die Häfen anzugucken. Bei Schwergut, also wenn man diese größeren Ladungen transportiert, ist das ein bisschen anders. Da hat man häufig dann auch mal eine Nacht im Hafen, wo man dann abends mal an Land gehen kann. Und in der Forschungsschifffahrt, hat man nicht so viel Zeit im Hafen wie jetzt irgendein Touristenschiff, aber da die Forscher natürlich auch ganz gerne mal was von den verschiedenen Häfen sehen wollen, hat man meistens auf so einer Tour ein, zwei Hafentage wohl dabei, dass man sich auch ein bisschen umgucken konnte. Also man sieht schon was von der Welt und je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, mehr oder weniger.
Hattest du die Kamera dann immer dabei oder?
Die war immer dabei, ja.
Okay, und wie lange warst du in der Regel weg von zu Hause?
Der Schnitt war 4 Monate auf dem Schiff und dann ungefähr 2 Monate zu Hause. Rekord hatte ich vorhin schon mal, bei 9 Monaten am Stück auf dem Schiff. So richtig fest einstellen darauf, dass man jetzt dann eine gewisse Zeit zu Hause ist, konnte man sich auch nie, weil dann doch gerne mitten im Urlaub mal ein Anruf von der Reederei kam, Mensch, uns ist jemand ausgefallen, könntest du einspringen? Und war immer schwierig zu planen.
Also wahrscheinlich dann vor Ort auch nicht so wirklich mega viel zum Fotografieren gekommen, wie du dir das gedacht hast, oder?
Nein. Nee, definitiv nicht. Man hat trotzdem dann vieles gelernt in der Zeit, weil man auch, nachdem man dann irgendwann von der Kompaktkamera weg war und dann die erste vernünftige Kamera, sag ich mal, hatte. Häufig, wenn man dann lang gegangen ist, war es dann ja schon abends. Das heißt, man hat nicht unbedingt immer die schönsten Lichtverhältnisse zum Fotografieren gehabt. Das heißt, in der Zeit musste man sich dann schon viel damit auseinandersetzen, okay, wie kann ich auch im Dunkeln schon fotografieren? Das heißt, in der Zeit habe ich viel, viel gelernt über Kameratechnik.
Mhm. Ich meine, heute sitzt du hier, nicht ohne Grund, ne? Du machst offensichtlich die Fotografie beruflich.
Mittlerweile, ja.
Aber wenn wir die Zeit nochmal so ein bisschen zurückspulen, wann kam denn das allererste Mal so der Gedanke auf, hey, eigentlich könnte ich aus diesem Hobby oder aus der Leidenschaft ja mal mehr machen?
Oh, das ist eine gute Frage. Das war sehr früh, das weiß ich wohl. Also für mich stand frühzeitig schon fest, dass ich nicht auf Dauer zur See fahren möchte. Weil es gab Zeiten, wo ich die Gedanken gefasst hatte, weiterzumachen und Lotse zu werden. Das heißt, als Lotse ist man dann in einem Hafen stationiert und sorgt dann dafür, dass die Schiffe heile rein und rauskommen. Das heißt, man kennt diesen Hafen besser als jeder andere sonst. Und wenn dann die Kapitäne mit ihrem Schiff ankommen, ab einer gewissen Schiffsgröße müssen die einen Lotsen nehmen, der dann auf dieses Schiff gebracht wird und den Kapitän beim Reinfahren in den Hafen berät und halt eben sagt, wo er aufpassen muss und sowas. Den Gedanken hatte ich auch schon mal, weil ich halt auch gedacht habe, okay, dann bin ich mehr zu Hause, bin ich nicht mehr ständig nur auf See und habe vielleicht auch die Chance, dann nebenbei schon mal ein bisschen was anderes zu machen. Aber ich hatte bei allen Plänen, die ich hatte, immer wieder im Hinterkopf, eigentlich würdest du auch gerne was mit Fotografie machen. Und so ein richtiger, also der Zeitpunkt, wo es für mich feststand, dass ich zukünftig mein Geld mit der Fotografie verdienen möchte, war dann, als ich mit dem Arbeiten ein bisschen übertrieben habe und dann in eine schwere depressive Phase verfallen bin, dementsprechend auch erstmal nicht mehr arbeiten konnte und halt gesagt habe, okay, ich muss definitiv was ändern in meinem Leben.
Hast du in dieser Phase denn fotografiert oder hast du da auch die Kamera beiseite gelegt?
Da habe ich viel am Computer gebastelt. Da sind nicht unbedingt die schönsten Bilder immer entstanden, aber häufig ausdrucksstarke Bilder, weil man halt irgendwas in sich hatte, was man irgendwie visualisieren wollte. Zum Ende hin meiner Behandlung, wo es mir nach und nach besser ging, da habe ich dann auch mehr die Kamera wieder in die Hand genommen. Wenn man aber gerade in der Depression drin steckt, fällt es einem unglaublich schwer, rauszugehen und was zu unternehmen. Deswegen, ja, lag die Kamera da mehr rum.
Aber so mit der Besserung hast du dann bemerkt, also das, was ich vorher gemacht habe, ist irgendwie nicht so der Plan fürs Leben, ne? Und
ja.
Dann quasi gemerkt, okay, irgendwie muss ich einen neuen Weg einschlagen. War dann Fotografie so eins der ersten Dinge, die dir in den Kopf gekommen sind direkt?
Das erste.
Das erste sogar, ja.
Da gab es gar keine, also man hat immer mal sich Gedanken darüber gemacht, oh, wenn das nicht klappt, was könnte man sonst machen? Aber es stand immer fest, nee, das wird jetzt ausprobiert, das wolltest du immer schon mal machen und gibt keinen besseren Zeitpunkt, sowas zu machen, wenn man gerade an so einem Kipppunkt im Leben steht. Und ja.
Was waren dann so deine ersten Gedanken? Also als du gedacht hast oder den Entschluss gefasst hast, okay, ich werde da jetzt wahrscheinlich mehr draus machen, ne? Jetzt ist sozusagen der Zeitpunkt, wo ich einen neuen Weg einschlagen werde. Die Kamera wird mich jetzt quasi nicht mehr verlassen. Was waren dann so die ersten Pläne, die du hattest oder die ersten Fragen, die du dir gestellt hast, was jetzt als nächstes machen soll?
Die ersten Fragen waren, oh Gott, bin ich gut genug? Das hat, glaube ich, jeder Fotograf oder Videograf. Man kennt ja immer auch nur das Feedback aus dem Bekanntenkreis. Und wenn man dann irgendwann sich Gedanken darüber macht, okay, jetzt möchte ich da aber Geld für nehmen, dann denkt man natürlich erstmal darüber nach, scheiße, sehen das jetzt nur meine Bekannten so, dass das gute Bilder sind? Oder sehen das Fremde auch so?
Das ist aber, glaube ich, generell auch so ein Fotografen-Ding, weil nahezu jeder sehr perfektionistisch ist, ne? Und dadurch dann auch immer einen krassen Anspruch hat, sich selber und seine Qualität immer vergleicht, auch gerade im Internet und so, rechts und links, was machen die anderen? Also dann bist du nicht alleine mit dem Gedanken.
Ansonsten war einer meiner ersten Gedanken, dass ich mich nicht festlegen konnte, was ich machen will. Ich wollte so vieles auf einmal machen, bis ich mich dann auf Hunde fokussiert habe. Also Hunde waren von Anfang an dabei, aber ich habe nebenbei noch ganz, ganz viel anderes machen wollen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich dann irgendwann eingesehen habe, dass ich mich erstmal nur auf eins fokussieren sollte.
Was hast du denn neben Hunden noch fotografiert?
Ich habe ein bisschen Hochzeit gemacht, ein bisschen Architektur, bisschen Porträt, ein paar noch. Ich glaube, das waren so die Hauptbereiche, die ich nebenbei noch.
Auf See damals wahrscheinlich auch sowas wie Landschaften oder so, ne? War ja dann quasi auch mit dabei.
Ja, aber das stand sehr schnell für mich fest, dass das in meinem professionellen Fotografenleben nicht dazugehören wird.
Ja, das ist auch ein bisschen schwierig tatsächlich heutzutage damit Geld zu verdienen. Also da muss man schon schauen, okay, das machen viele so, kann man ja auch machen, wenn man jetzt sagt, okay, an einem ganz bestimmten Bereich hängt einfach mein Herz, damit will ich nicht aufhören, aber es ist halt schwierig, damit jetzt den Lebensunterhalt zu bestreiten, dass man das dann wirklich als Leidenschaft so lässt, aber zum Geldverdienen sich wirklich für einen Bereich entscheidet, der da vielleicht besser funktioniert, ne, mit dem man auch gut leben kann. Wie bist du denn generell zu dem Thema Hundefotografie gekommen dann?
Ich habe Hunde immer schon geliebt und habe auch ihren konnte schon immer gut mit Hunden umgehen. Habe auch immer schon einen Hund haben wollen, was aber als Seefahrer schwierig ist.
Klar, logisch, den kannst du ja nicht mitnehmen.
Nee, und ich kann auch nicht für mehrere Monate abhauen und den Hund, das geht nicht. Als ich meine Frau kennengelernt habe, die hat damals einen Hund gehabt, den ich aber leider nicht mehr kennenlernen durfte, weil der eingeschläfert werden musste. Und das ist auch etwas, was ich meinen Kunden immer erzähle. Meine Frau hat ein einziges, einigermaßen gutes Bild von ihrem Hund. Und das hat sie auch nicht digital, sondern nur in ausgedruckter Form. Das heißt, wenn das irgendwann mal verblasst, verloren geht, was auch immer, dann ist das halt weg. Und das hat mich geärgert. Und man kennt das, jeder hat zu Hause Bilder von den Großeltern, von Mama und Papa, von den Kindern, aber die wenigsten haben gute Bilder von ihren Hunden, obwohl jeder Hundebesitzer sagt, der Hund ist ein Familienmitglied. Aber ja, dieselben Bilder bekommt er nicht. Und das habe ich gedacht, das muss man ändern.
Also das war dann so der ausschlaggebende Punkt für dich, um den Fokus mal so ein bisschen auf Hunde zu legen.
Und ich arbeite halt gerne mit Tieren.
Ist auch ein schöner Bereich, weil das ist ja in vielen Bereichen so, dass deinen potenziellen Kunden gar nicht so richtig klar ist, ja, warum sollte ich das denn überhaupt machen, ne? Ich meine, es gibt tatsächlich Menschen heutzutage, die wissen nicht, dass es Hundefotografen gibt oder sowas wie Newborn oder Babybauch-Shooting. Das gab es vor 30, 40 Jahren, war das auf jeden Fall nicht so in, ne? Wie jetzt zum Beispiel heutzutage. Und gerade durch das Internet kann man dann vielleicht schon das ein oder andere Mal auf sowas stoßen, aber so per se weiß das ja nicht jeder, dass es das gibt. Und wie du schon gesagt hast, es ist halt super, super wichtig, den Hundehaltern halt auch diesen Mehrwert dahinter zu vermitteln, ne? Weil ich meine, das war ja ein super gutes Beispiel, was du genannt hast, gerade mit deiner Frau. Dieser Hund begleitet dich eine ganze Phase deines Lebens, ist ein vollwertiges Familienmitglied und das Einzige, was hinterblieben ist, ist ein einziges Foto. Das ist halt super schade, weil das kannst du nicht zurückholen, ne? Also diese ganzen Momente, die du mit ihm erlebt hast, die vielleicht seinen Charakter gut eingefangen hätten oder sowas, das ist ja alles nicht da, wenn dieses Bildmaterial einfach fehlt, ne? Und wie war das dann? Also wie hast du die ersten Erfahrungen im Bereich Hundeshooting dann gesammelt?
Viel mit unserem eigenen natürlich und über Bekannte. Wir sind ja mit ihm in der Hundeschule und da kam dann auch irgendwann so einer meiner ersten größeren Aufträge her, dass mein Hundelehrer halt mitbekommen hat, dass ich fotografiere und der hatte dann damals die Idee, dass ich aber seine Anlage abfotografiere, weil er halt auch viele Sachen anbietet in der Hundeschule mit Agility und sowas und das wollte er natürlich auch irgendwie präsentieren. Und ja, dann habe ich damals erstmal Bilder von seinem Gelände gemacht. Und da war er sehr zufrieden mit. Und dann haben wir immer gesagt, Mensch, wollen lass uns doch mal ein Shooting machen, wo wir dann deinen Kunden die Möglichkeit geben, schöne Studiobilder von ihren Hunden zu bekommen. Und das war eigentlich so mein erster wirklich großer Auftrag. Davor waren es immer mal hierfür Bekannte und da mal ein bisschen privat und sowas.
Warst du aufgeregt vor dem
Oh
ersten?
Gott.
Frag nicht, oder was?
Ja. Und natürlich hat auch nicht alles hundertprozentig geklappt. Man musste auch in der Nachbearbeitung hier und da ein bisschen was verstecken.
Aber daraus lernt man, ne?
Ja.
Wie hast du dich denn damals auf den Auftrag vorbereitet? Also, was hast du so an Equipment eingepackt? Hast du dich vorher irgendwo belesen oder?
Man lernt nie aus. Ich habe bis heute sitze ich, wenn ich gerade nicht arbeite, setze ich mich an den Rechner und gucke, was ich noch dazu lernen kann. Und dann, wenn man so einen Auftrag, so einen speziellen Auftrag hat, wo man weiß, okay, ich möchte jetzt Studiobilder von Hunden vor schwarzem Hintergrund machen, habe ich mich natürlich direkt hingesetzt und habe gedacht, okay, was gibt es da noch für Tipps, die ich noch nicht kenne? Wie könnte ich da, ja, was kann ich da noch dazu lernen? Aber das heißt, erstmal das Internet durchforstet. Dann natürlich selber auch nochmal geübt. Ich hatte das vorher natürlich schon mal gemacht, auch mit unserem Hund. Aber habe gedacht, okay, gut, das musst du nochmal üben, das probierst du nochmal aus. Und um mir selber einfach die Sicherheit zu geben, ja, das kann was werden, das klappt. So. Auch dann zu der Zeit auch mich noch viel damit beschäftigt, wie kann ich dafür sorgen, dass die Hunde ruhiger werden. Aber Dinge, die jetzt mittlerweile so ein bisschen ins Fleisch und Blut übergegangen sind, die habe ich mir dann vorher natürlich zu der Zeit immer wieder nochmal angeguckt vorher, damit sich das einfach festigt in einem.
Was war in deiner Kameratasche?
Meine Kamera.
Ja.
Ich glaube, für den Auftrag habe ich so ziemlich alles mitgenommen, was ich hatte, auch wenn es ziemlich unnötig war.
Besser vorbereitet als irgendwas nachher zu haben, was halt fehlt oder so.
Ja. Also ich hatte zwei Blitze dabei, einen Reflektor, einen Stoffhintergrund, war dumm. Mittlerweile nur noch Papier. Gerade wenn man mit Rügen arbeitet, die gerne Bescheid sagen, wo sie waren. Und 70 bis 200 mm Objektiv und ein Kit-Objektiv, das war, oh, lass mich wegen 24-70, glaube ich. Das hatte ich auf jeden Fall dabei. Die beiden Objektive kamen auch zum Einsatz. Nifty 50 hatte ich dabei. Das habe ich an dem Tag aber nicht gebraucht, glaube ich. Aber es ist so klein, das kann man immer mitnehmen. Quietschli. Leckerlis. Ja, das war so.
Ja, hört sich nach viel an.
Ja, ja, beim Studio-Setup braucht man ja auch immer ein bisschen mehr, als wenn man draußen in der Natur fotografiert.
Ja, klar, logisch. Und für alle, die das hier gerade vielleicht auf dem Podcast hören, was hast du denn für einen Hund?
Ich habe den schönsten Golden Retriever der Welt.
Ja.
Und den liebsten.
Und du hast ihn auch schon mehrfach fotografiert, hast du ja erzählt.
Das ein oder andere Mal, ja.
Genau. Und ja, wohlverdient bist du Fotograf des Monats Mai geworden mit einem wunderschönen Bild, was du eingereicht hast.
Ja.
Erzähl gerne mal, was man auf dem Bild sieht und wie das Ganze entstanden ist.
Ja, man sieht, ja, mein Golden Retriever, happy, recht mittig im Bild mit einem Baumstamm, bisschen im Vordergrund, einen abgeholzten Baumstumpf und im Hintergrund, ja, kann man so ein paar Stöcker erahnen, sage ich mal. Das Bild, eigentlich wollte ich, als das Bild entstanden ist, wollte ich eigentlich ein bisschen das Fotografieren im Wald üben mit Happy. Und wenn meine Ausrüstung ist, hatte zu der Zeit auch ein neues Objektiv, 200 bis 600 mm. Ja, das muss man direkt mal testen.
Yeah.
Und bin dann mit ihm an der Stelle gefahren, wo ich weiß, ach, das ist ein schönes kleines Waldstück, da können wir ein bisschen rumprobieren, da ist nicht viel los, da kann ich ihn frei laufen lassen. Und als wir da angekommen sind, habe ich gesehen, verdammt, die haben da alles abgeholzt. Und
das war nicht der Plan.
Nee. Aber ich gedacht, das ist mir egal, ich bin jetzt extra hingefahren, ich will hier jetzt ein Foto machen. Und da habe ich gelernt, dass man in den unschönsten Umgebungen trotzdem noch schöne Bilder machen kann.
Kommt nur auf den Winkel und die Perspektive an. Ne?
Ja,
also
richtig.
Kannst du aus allem, was da ist, ob es jetzt was Gutes ist, das, was du erwartet hast oder nicht, was rausholen.
Ja.
Ja, mega. Ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was auch an dem Job oder an der Leidenschaft generell reizt. Ne? Dass man so viel Neues entdecken kann. Ob das jetzt technische Tipps sind oder auch sowas, wie du jetzt gesagt hast. Ne? Ich bin da eigentlich mit einer festen Vorstellung hingefahren, komme da an und die Welt sieht irgendwie anders aus.
Ja.
Und trotzdem, also wirklich für jeden, der das gerade im Podcast hört, auf jeden Fall zu YouTube gehen und das Bild anschauen. Gerade jetzt noch mit der Hintergrundinformation ist alles eigentlich nicht nach Plan gelaufen. Nee. Mega, mega.
Das ist aber tatsächlich sehr schön an der Fotografie, dass man sich immer wieder auf neue Situationen einstellen muss, improvisieren muss und schauen muss, okay, wie kriege ich jetzt trotzdem noch das hin, was ich mir vorgestellt habe. Und das war für mich halt dann auch damals tatsächlich ein sehr besonderer Moment, weil ich halt da dann gelernt habe, ja, okay, ich kann mit solchen Situationen um. Es hat mir viel Selbstvertrauen in dem Moment gegeben.
Ja, und das ist auch jedes Mal so, ne? Wenn du unterwegs bist mit der Kamera, irgendwas hast du trotzdem neu gelernt. Ob das jetzt eine Kleinigkeit ist, eine neue Erkenntnis ist, ein neuer Winkel, eine neue Einstellung, irgendwas ist eigentlich jedes Mal da, was man für sich neu entdecken kann. Also wie gesagt, sehr wohlverdient Fotograf des Monats geworden mit diesem wunderschönen Bild. Happy war wahrscheinlich auch happy.
Mittlerweile wollte er mit den Augen, wenn ich die Kamera raushole.
Aber ein sehr, sehr schönes Bild geworden.
Danke.
Hier einmal dein Award.
Vielen Dank. Ach, schön.
Vorsicht, schwer.
Schwerer, als ich erwartet hatte. Darf ich direkt aufpacken?
Ja, selbstverständlich.
Schick, schick. Wow. Das sieht doch nochmal cooler aus, als auf den Bildern immer.
Vor allem mit deinem eigenen Namen drauf. Ne?
Ja, tatsächlich. Matthias. Krass.
Ja, hast du dir schon Gedanken gemacht, wo du den hinstellst?
Du kennst ja meinen Hintergrund, wo ich meine Videoanrufe tätige. Da wird er auf jeden Fall landen.
Sehr schön.
Die Kamera sieht cool aus. Schönes Teil. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Wie laufen denn so Hundeshootings bei dir in der Regel ab? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ab dem Punkt, wo man sich dann trifft, um die Bilder zu machen?
Genau.
Kommt ein bisschen drauf an, ob man jetzt ob der Kunde ein Studio-Shooting haben möchte oder ein Shooting im Freien. Beim Studio-Shooting treffen wir uns entweder mit meiner mobilen Ausrüstung beim Kunden oder der Kunde kommt zu mir, wo ich dann schon alles aufgebaut habe. Wenn ich zum Kunden fahre, muss ich dann natürlich immer erstmal aufbauen, aber erstmal geht's, egal ob im Studio oder im Freien, erstmal lernen wir uns vernünftig kennen. Man sieht sich dann ja zum ersten Mal wirklich live. Vorher hat man ja nur telefoniert oder sich per Videocall gesehen.
Mhm.
Ich gebe den Hunden immer erstmal Zeit, mich kennenzulernen, meine Ausrüstung kennenzulernen. Viele Hunde haben noch nie eine Kamera gesehen, wollen da immer erstmal dran schnüffeln. Und da ich selber einen Hund habe, riechen die Hunde das natürlich auch und dementsprechend bin ich dann auch immer erstmal ganz interessant und muss ganz geschnüffelt werden. Und im Allgemeinen ist es beim Arbeiten mit Tieren halt wichtig, dass man mit wenig Stress arbeitet, dass alles entspannt läuft. Das heißt, die Shootings, ich plane die immer lieber ein bisschen länger, damit wir eben, ja, damit wir keinen Stress haben, damit alles entspannt laufen kann. Im Studio wollen die Hunde auch immer erstmal die Blitze beschnüffeln, den Reflektor, alles erstmal kennen, das ist eine ungewohnte Umgebung. Das heißt, ich sage den Leuten in der Regel erstmal, die können ihren Hund bei mir frei laufen lassen. Und dann mache ich uns erstmal einen Kaffee und in der Zeit kann der Hund sich an die neue Umgebung gewöhnen. Dann muss man immer ein bisschen testen, wie gut der Hund mit den Blitzen klarkommt. Das mögen nicht alle Hunde. Wenn man jetzt so einen Hund hat, der das nicht mag, dann muss man ein bisschen improvisieren. Dann versucht man mit dauerhaften Lichtern zu arbeiten, nicht mit Blitzen. Meistens klappt es aber, die meisten Hunde kommen damit klar. Und dann weiß man ja im Vorfeld, was der Kunde sich wünscht, ob der jetzt einfach nur vor schwarzem Hintergrund oder mit ein bisschen Accessoires drumherum Bilder haben möchte oder halt eben im Freien, geht man in den Wald, geht man an den See. Im Freien ist es dann in der Regel so, dass wir im Grunde genommen, mache ich mit den Leuten einen Spaziergang an verschiedenen schönen Stellen, halten wir an. An jedem Ort warten wir immer erstmal ein bisschen, damit der Hund kapiert, okay, wir halten hier jetzt an, hier passiert jetzt nichts Spannendes.
Mhm.
Es ist langweilig für den Hund so und dann zeige ich den Leuten, wie sie ihren Hund in die richtige Position bringen, in der ich ihn dann fotografieren möchte. Es ist natürlich auch vorher mit den Leuten abgesprochen, was der Hund kann und was er nicht kann, ob der an der Leine bleiben muss oder nicht. Ja, und dann macht man die Bilder und unterhält sich dabei ein bisschen nett. Im Studio macht man vielleicht noch ein bisschen Musik an, wenn die Leute das wollen. Und dann hat man eine schöne entspannte Zeit.
Du machst ja wahrscheinlich auch nicht nur Fotos vom Hund dann, sondern auch Herrchen mit Hund oder Frauchen mit Hund, wenn das gewünscht ist.
Wenn die Leute
ne?
das wollen, dann ja. Mhm.
Wer stellt sich besser vor der Kamera an? Hunde oder Herrchen? Ne? In der Regel.
Hunde, das liegt aber nicht an den Menschen. Da würde ich eher sagen, das liegt an mir, weil ich einfach mehr Übung darin habe, Hunde zu platzieren. Menschen muss man so viele Anweisungen geben und so viel sagen, jetzt mach mal hier so und das und ne, Hand nicht dahin und Bauch anziehen und ne, Kinn nach vorne und so was. Leute sind bei sich selber ja auch viel kritischer, wenn sie dann Bilder von sich selber sehen. Ne, die Falte gefällt mir aber nicht.
Ja.
Kannst du das da wegmachen?
Das sagt ein Hund nicht.
Nee. Und da sagen die Menschen bei ihren Hunden auch nicht. Ja, ich finde es mit Hunden einfacher als mit Menschen.
Wie machst du das denn zum Beispiel, dass so, also ich meine, bei deinem Hund ist klar, du kennst den, du weißt, was du tun musst, damit er nach vorne guckt, aufmerksam ist oder wie auch immer. Wie machst du das denn mit fremden Hunden? Weil klar, ihr könnt euch ja im Vorfeld darüber unterhalten, was kennt der generell für Kommandos, wie ist der so drauf und so weiter, aber du lernst den Hund ja im Prinzip einen Moment, bevor das Shooting losgeht, erst richtig kennen, ne? Und
ja.
Wie reagierst du da?
Grundsätzlich versuche ich immer erstmal so, dass ich nicht derjenige bin, der den Hund anleitet. Das machen immer die Besitzer. Wenn die Besitzer nicht so richtig wissen, wie sie den Hund in die Position bekommen, in der ich den Hund in dem Moment ganz gerne hätte, zeige ich denen das in einer Trockenübung ohne Hund. Sag ich, Mensch, hier, nimm mal ein Leckerchen in die Hand, führ den Hund hier so lang und sobald er dort steht, belohnst du ihn. Das wiederholen wir dann manchmal auch ein paar Mal, damit der Hund lernt, er möchte jetzt, dass ich dort Sitz mache, dort Platz oder was auch immer. Wenn es gar nicht geht, ich versuche es zu vermeiden, aber in Einzelfällen habe ich es dann auch schon mal so gemacht, dass ich den Besitzern das dann mit ihrem Hund gezeigt habe, wie sie das machen sollen, wenn die das ohne Hund nicht richtig verstanden haben, sage ich mal. Und dann ist aber in der Regel muss dann der Besitzer das selber hinbekommen, weil ich dann ja auch wieder ein Stückchen weggehen muss, mich positionieren muss, um das Foto zu machen.
Okay, das heißt, du kommunizierst nicht direkt mit dem Hund sozusagen, sondern du sagst dem Herrchen, was der Hund jetzt gerade machen soll und dann wird das quasi entweder vorher mit Übung oder halt ohne ausgeführt vom Herrchen.
Ja.
Oder Frauchen.
Das Problem ist, dass ich nach Möglichkeit uninteressant sein muss für den Hund. Deswegen, auch wenn es mir schwerfällt, ich streichel die Hunde zu Beginn nicht, ich spiele nicht mit denen, weil ich lege mich dann, um die Fotos zu machen, lege ich mich häufig auf den Boden. Und wenn der Hund vorher lernt, dass er bei mir Streicheleinheiten bekommt oder ich sogar mit ihm spiele, dann kann es passieren, dass er dieses auf den Boden legen als Spielaufforderung ansieht und zu mir gerannt kommt, um mit mir zu toben. Deswegen, ja.
Wäre nicht sonderlich förderlich für das Shooting.
Und deswegen läuft alles über Herrchen und Frauchen.
Okay, das heißt, Streicheleinheiten gibt es in der Regel erst nach dem Shooting. Dann wird alles nachgeholt. Dann wird alles nachgeholt.
Ja.
Und ist es wichtig, findest du es wichtig, dass Hunde auch ab und zu in die Kamera schauen? Oder ist es authentischer, wenn sie einfach so, wie sie sind, quasi sich verhalten und du sie dabei einfach wie so ein heimlicher Beobachter aufnimmst?
Das überlasse ich im Regelfall, überlasse ich das dem Kunden, wie der Kunde sich das wünscht. Ich selber finde es schön, wenn man einen aufmerksamen Blick vom Hund in die Kamera bekommt. Das heißt, wenn er die Ohren nach vorne stellt, das Maul geschlossen hat und horcht, da war irgendein Geräusch, was war das? Das finde ich immer sehr schön. So haben wir Happy Dot ja auch auf dem Bild. Aber im Endeffekt, wenn der Kunde sagt, nee, ich möchte lieber Bilder haben, wo der in die Ferne guckt und was auch immer.
Ist es für dich denn leichter, Happy selber zu fotografieren und die Kommandos quasi zu geben? Oder ist es leichter, dem Herrchen oder Frauchen zu sagen, mach mal bitte das und das und dann müssen die das ausführen?
Gute Frage. Happy ist sehr gut trainiert. Ich glaube, die meisten Hunde von Fotografen sind sehr gut trainiert, weil die ja auch ständig zum Fotografieren rangezogen werden.
Als Model.
Ja, von daher... Mit ihm kann ich sehr, sehr gut arbeiten. Ich kann ihn auch irgendwo ablegen und kann sagen, hey, du bleibst da jetzt und ich marschiere, keine Ahnung, 500 Meter weit weg und das ist für ihn kein Problem. Beim Kunden muss ich immer erstmal gucken, okay, auf welchem Trainingsstand ist der Hund, wie gut gehorcht der. Und dann muss ich mich vor allen Dingen darauf konzentrieren, den Kunden ruhig zu halten, weil der Kunde möchte in dem Moment natürlich auch, dass ein Hund einen guten Eindruck macht und dass alles sofort klappt. Und das ist eine neue Situation für den Hund. Das klappt nie auf Anhieb. Da muss man immer darauf aufpassen, dass die Leute dann nicht nervös werden. Weil wenn die dann nervös werden, dann überträgt sich das wieder auf den Hund und dann wird das kein gutes Shooting. Deswegen konzentriere ich mich dann in dem Fall viel auf Herrchen und Frauchen und da ist es halt sehr vom Typ unterschiedlich, ob das mit denen einfach geht oder nicht.
Ist auf jeden Fall auch ein herausfordernder Bereich, finde ich, weil es kommt auf so viele Sachen an. Ne? Du kannst mit einem Tier nicht über normale Sprache kommunizieren, so wie mit einem Menschen.
Ja.
Du musst dich auf das Tier einlassen. Es ist jedes Mal ein komplett neues Tier mit einem komplett neuen Charakter. Mhm. Und du kennst quasi dieses Tier vorher nicht. Dann, wie du schon gesagt hast, kann es sein, dass das Herrchen oder das Frauchen irgendwie super nervös wird, was sich sofort auf das Tier überträgt. Also das sind ja so viele Faktoren, ne, auf die du dich spontan in der Sekunde einstellen musst.
Ja, man muss am besten möglichst Plan B, C und D haben. Meistens funktioniert es zum Beispiel, wenn man jetzt ein Foto haben möchte, wo der Hund direkt in die Kamera guckt. Bei vielen Hunden funktioniert ein Quietschi gut. Dann bevor du abdrückst, einmal ein bisschen quietschen mit dem Teil und dann guckt er, was war da und dann drückst du ab und dann hast du dein Bild. Ich habe aber auch schon Hunde gehabt, die reagieren einmal auf das Quietschi und dann stellen die fest, okay,
nicht mehr
interessant, ja, passiert nichts und dann gucken die danach nicht mehr, dann brauchst du was anderes. Und wenn du dann aber nichts anderes dabei hast, dann wird es schwierig.
Hast du denn was anderes dabei?
Ja.
Seitdem du die Erfahrung gemacht hast?
Ja. Man kann natürlich auch viele Geräusche selber machen, ja, worauf die Hunde reagieren, aber auch da reagieren die irgendwann nicht mehr drauf. Mittlerweile habe ich noch eine App auf dem Handy, womit ich dann Pferdegeräusche machen kann. Das funktioniert auch sehr gut.
Interessant.
Ja.
Pferdegeräusche beim Hundeshooting.
Hm?
Das hört sich doch mega an. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, siehst du?
Und bei manchen funktioniert es ganz einfach mit Leckerchen. Sehr unterschiedlich tatsächlich.
Ja, richtig, richtig cool. Und wie war das genau? Also du hast ja, vorhin hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, was so der berufliche Werdegang war. Es hat dich erst in einen anderen Beruf rein. Also das war der Weg, den du gegangen bist. Dann hast du irgendwann gemerkt, okay, ich möchte jetzt einen neuen Weg einschlagen. Hast gesagt, es gab viele Optionen, in welchen Bereich geht man. Du hast dich mit viel beschäftigt, wusstest nicht genau, was du machen möchtest. Dann hast du dich aber irgendwann für das Thema Hundefotografie entschieden. Wann war das? War das, als du schon bezahlte Aufträge annehmen wolltest zeitnah oder als du noch in der Planungsphase warst oder?
Fest entschieden habe, erstmal nur Hundefotografie zu machen. Das ist im Grunde genommen mit euch entstanden. Vorher habe ich schon viel Hunde gemacht und aber so diese Fokussierung darauf, dass ich mich wirklich erstmal nur darauf konzentriere, die war vorher nicht da. Das kam erst, als die Zusammenarbeit mit euch zustande gekommen ist.
Was ist dir denn so schwer daran gefallen, also dich für einen Bereich zu entscheiden? Hattest du Angst, dich zu positionieren oder hat dir so viel gefallen, dass du am liebsten alles gleichzeitig machen wolltest? Oder was war dein Problem oder die Herausforderung damit?
Teils. Das Problem, dass mir zu viel gefällt und ich alles gleichzeitig machen will, habe ich heute noch. natürlich mache ich links und rechts auch noch verschiedene Dinge, aber dann mehr privat. Ich hatte aber auch zu Anfang Angst, dass das nicht reicht. Also ich wohne auf dem Dorf. Da gibt es eine begrenzte Anzahl an Hunden. Irgendwann ist der Markt quasi abgegrast. Und wenn man dann davon leben will, ja. Ich hatte einfach die Sorge, das reicht nicht. Und habe gedacht, nee, ein Fotograf, der muss auch unbedingt, keine Ahnung, Hochzeiten oder sowas machen. Da muss man unbedingt mit rein, wenn man überleben will von der Fotografie. Und ja, war verkehrt.
War verkehrt.
Ich meine, mittlerweile habe ich dank euch festgestellt, dass Leute teilweise 2 Stunden mit dem Auto fahren, um ihre Hunde von mir fotografieren zu lassen, wo ich vorher niemals mit gerechnet habe, dass sowas passieren kann. Dadurch habe ich dann aber auch gelernt, nee, mein Markt ist nicht nur mein kleines Dorf, mein Markt ist größer und da gibt es doch mehr Aufträge, als ich zu Anfang dachte.
Dann kannst du mal sehen, wenn du die Entscheidung auf der Basis getroffen hättest mit deinem Wissen oder mit dieser Sorge, ne? Ich bin hier irgendwie im Land, auf dem Dorf, ich glaube, hier gibt es nicht genug Hundehalter oder ja, was mache ich, wenn ich hier jetzt alle abfotografiert habe, was ist dann? Vielleicht muss ich doch Hochzeiten machen, eigentlich ist das nicht dein Ding, machst du dann aber. Also das, so eine Entscheidung fühlt sich ja in dem Moment nicht so krass an, aber die hat schon erhebliche Auswirkungen auf den Werdegang, den du danach hattest. Ne?
Definitiv. Und ja auch auf das Auftreten nach außen, wie die Kunden einen wahrnehmen. Darauf, wie gut man tatsächlich dann in seinem einzelnen Bereich ist. Ich sag mal, wenn man viele Dinge gleichzeitig macht, dann ist man in vielen Dingen vielleicht gut. Aber wenn man sich auf einen Bereich konzentriert, dann wird man erst sehr gut in diesem Bereich.
Ja, auf jeden Fall.
Dann schafft man sehr sich abzusehen von anderen.
Und dieses Thema, mich interessieren viele Bereiche und ich würde am liebsten alles gleichzeitig machen, das ist ja auch so ein typisch kreatives Ding, was auch absolut nicht schlimm ist. Ich meine, das ist ja genau der Grund, warum man sich wahrscheinlich auch für die Kamera und die Arbeit mit der Kamera entschieden hat. Ja. Weil hätte man diese kreative Ader nicht, dann würde man höchstwahrscheinlich das Ganze auch nicht machen. Ne? Also die allermeisten, die sich als Fotograf jetzt beruflich tätig sind oder auch als Hobby, die machen das ja aus purer Leidenschaft, ne? Weil sie so viel Spaß daran haben. Mit Filmemachern natürlich genau dasselbe. Und bei so einer Entscheidung zu starten oder generell einen Bereich zu wählen, das ist ja nie was, was bedeutet, du darfst bis an dein Lebensende nie wieder was anderes machen. Sondern es ist ja erstmal nur eine Entscheidung für den Moment.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, wenn du irgendwann wirklich ein Profi auf dem Gebiet wirst, spricht absolut nichts dagegen, 2., 3., 4., 5. Bereich mit dazu zu nehmen. Ne? Ja. Nur mit irgendwas muss man starten und die meisten kommen gar nicht ins Handeln, weil sie halt vor diesem, ja, was mache ich denn jetzt und ich will ja eigentlich alles, da schon kapitulieren quasi, ne?
Man unterschätzt zu Anfang auch, wie viel Arbeit oder wie umfangreich und abwechslungsreich die Arbeit sein kann, wenn man sich nur auf einen Bereich fokussiert. Ich habe zu Anfang die ganze Zeit nur im Kopf gehabt, ja, okay, dann habe ich da halt Privatkunden mit Hunden, die dann schöne Bilder von ihren Hunden haben wollen. Dass dann irgendwann Hundeschulen an mich rantreten und sagen, hey, ich brauche schöne Hundebilder für meine Website. Habe ich gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Und dadurch, dass man jetzt sich auch schon mal einen guten Ruf aufbaut in einer Hundefotografie, hat man dann später natürlich auch dann wird es leichter, noch weitere Bereiche hinzuzunehmen, weil man dann ja schon einen Ruf hat und
klar,
positive Referenzen hat und viele Hundebesitzer kennen.
Und dadurch auch natürlich neue Chancen aufkommen, ne? Wie du schon gesagt hast. Also wenn man jetzt einfach nur mit Privatpersonen startet, es macht ja auch so einen Unterschied, ob du einen Dackel fotografierst oder einen Rottweiler. Ne? Ich meine, allein das ist ja schon Abwechslung. Und vorhin, wie du gesagt hast, jedes Shooting ist im Prinzip anders. Also auch wenn es immer wieder Hunde sind und ihre Herrchen oder Besitzer,
es ist
jedes Mal was anderes. Ne?
Ja.
Gab es denn irgendwie so eine Erfahrung bei einem Shooting, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Positiv oder negativ?
Positiv.
Ja, aber welches soll ich da jetzt nehmen?
So viele?
Ja, also das war tatsächlich ein sehr positives Erlebnis, weil ich halt wirklich gelernt habe, dass man überall schöne Bilder machen kann, wenn man weiß, wie. Natürlich der erste Auftrag, für den man Geld bekommen hat, ist immer was Besonderes. Zum ersten Mal dieses, wow, okay, da ist wirklich jemand bereit, einen für diese Dienstleistung zu bezahlen. Das ist wirklich ein eigenartiges Gefühl.
Positiv eigenartig.
Sehr positiv eigenartig.
Das gucken wir uns eh gleich nochmal so ein bisschen genauer an. Wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden?
Ich wusste nicht, wie ich mich preislich einsortieren soll. Ich habe zu der Zeit, als ich auf euch aufmerksam geworden bin, hatte ich schon einige Aufträge durch. Hatte aber nicht so recht eine Vorstellung davon, wie viel muss ich damit jetzt verdienen, damit ich da komplett von leben kann? Wie muss ich mich preislich einsortieren? Man guckt zu Anfang viel bei der Konkurrenz, was nehmen die denn für so ein Shooting? Aber wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wie viel muss da im Monat überhaupt reinkommen, dann weiß man auch nicht, okay, ist das jetzt angemessen oder nicht? Und dann habe ich mich im Grunde genommen im Internet auf die Suche gemacht, nach einer Möglichkeit herauszufinden, wie ich mich preislich ausstellen muss. Und darüber bin ich dann auf euren Preiskalkulator gestoßen. Und ja, dann war ich auf einmal in der Beratung.
Ja. Dann war ich auch einmal in der Beratung. Da war ja noch ein bisschen Zeit dafür.
Ein, zwei Schritte waren da noch zwischen.
Genau, aber ich glaube, ich habe vorhin auch noch mal nachgeschaut. Du hattest im Februar dein Gewerbe angemeldet und im April bist du Kunde geworden. Und
ja.
In diesen zwei Monaten dazwischen war im Prinzip die Suche nach, wo ordne ich mich preislich ein, die ersten Gespräche, die wir geführt haben. Und du hast ja bestimmt im Vorfeld schon Gedanken gehabt, ne, bevor du dich für die Zusammenarbeit entschieden hast. Wie waren denn so deine Gedanken?
Ein primärer Gedanke war, kann man dem trauen? Ist das seriös? Sollte ich das machen? Weiß ich nicht. Ist ja auch ein bisschen Geld, was man da in die Hand nimmt. Lohnt sich das? Da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht. Man kennt es ja, gerade im Internet muss man vorsichtig sein, da findet man auch viel Unfug. Und ich habe da auch viel mit meiner Frau drüber gesprochen und irgendwann bin ich zum Schluss gekommen, entweder wird das meine beste Investition, die ich jemals in meinem Leben getätigt habe, oder das Geld ist halt verloren. So, das war irgendwann so der Stand, auf dem ich war und habe ich gedacht, scheiß drauf, du probierst das jetzt und mehr als schief gehen kann es nicht. Ich kann, die Summe, die ich verlieren kann, steht ja schon fest. Ja, es war ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser.
Bereust du die Entscheidung?
Nein, keine Sekunde.
Das freut mich sehr zu hören, weil ich kann mich noch erinnern, als wir unser erstes Gespräch über Zoom hatten und uns kennengelernt haben, dann auch so ein bisschen persönlicher.
Ja.
Hast du ja auch erzählt, dass du zwar schon den Traum hast, davon zu leben, aber auch so ein bisschen die Sorge noch mitschwingt. Ist es das Richtige? Wird es mich vielleicht überfordern? Will ich das genau so haben, ja oder nein? Also
ich war zu der Zeit gerade so auf dem Stand, dass ich von meinen Medikamenten runtergekommen bin, die ich während der Depression natürlich nehmen musste. Und ja, während der gesamten depressiven Zeit war ich nicht im Arbeitsleben, habe viel an mir gearbeitet, aber eben nicht beruflich aktiv. Und dieser Schritt in die Selbstständigkeit war für mich quasi eine Möglichkeit, wieder ins Arbeitsleben zu kommen, aber nicht wieder in irgendeinen Bereich reinzukommen, wo ich mich darüber ärgern muss, dass ich gute Arbeit für andere Leute leiste, die es anschließend nicht zubilligen müssen. Und ich wollte es langsam angehen in meinem eigenen Tempo, um zu gucken, wie belastbar bin ich, weil ich aufpassen musste, mich nicht zu überlasten und wieder in die Depression zurück zu katapultieren. Das war ja auch eines der Dinge, die ich dir bei einem unserer Telefonate gesagt hatte, dass ich schon Interesse an dieser Beratung habe, aber halt auch eben Sorge habe, wenn das Ganze tatsächlich gut funktioniert, dass es mir dann zu viel wird. Und jetzt bin ich unglaublich froh darüber, dass es nicht nur gut funktioniert hat und ich haufenweise Arbeit auf dem Tisch liegen habe, sondern dass ich merke, dass ich dann gut klarkomme, weil ich wirklich etwas mache, was ich liebe und was ich nur für mich mache und nicht für andere.
Das ist so, so schön zu sehen. Also, das ist, wenn nicht der Hauptgrund, warum wir das Ganze hier machen, also dass man wirklich ja sowas Positives schenken kann im Prinzip, ne? Durch so eine Unterstützung, dass man ja im Prinzip seine Träume erfüllen kann und die Sorgen, die man vorher vielleicht hatte, wird mir das zu viel, wird mir das gefallen oder nicht? Es gibt, glaube ich, kaum was Schöneres, als seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ne? Und mit Menschen umgeben zu sein, die dieselben Interessen haben und so weiter. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll und das gibt einem super viel Energie dann auch, ne?
Ja,
also,
ja, auf jeden Fall.
Ist ja kein Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast dann.
Nee,
das auf keinen Fall.
Man arbeitet mehr, aber ja, man ist am Ende des Tages glücklich erschöpft.
Ja, das ist doch sehr, sehr schön gesagt, glücklich erschöpfen. Wie war die geschäftliche Situation vor der Zusammenarbeit?
Ja, ich hatte mein Unternehmen gegründet.
Punkt. So mehr oder weniger.
Ich hatte Kosten. ich habe hier und da kleine Aufträge gehabt über Empfehlung, aber ich hatte weder ich war nicht großartig bekannt, es wusste keiner, dass es mich gibt. Ich hatte eine Website, die keiner kannte, außer meinem Bekanntenkreis natürlich. Ich habe mir schon was auf Social Media gemacht, aber ja, darüber generiert man keine Kunden. Ja, also mein Einkommen lag so zwischen 0 und vielleicht mal ein oder zwei Aufträge. Irgendwo so, da hat man rumgedümpelt.
Mhm. Und hast du dir da schon Gedanken gemacht, okay, wie kann ich das jetzt ankurbeln? Wie soll ich das angehen? Hattest du da schon konkrete Pläne vor der Zusammenarbeit, wie du das machen möchtest?
Ja, ich hatte Ideen. Ich habe zu der Zeit noch gedacht, dass viel auf Mundpropaganda basieren muss. Wie ich später gelernt habe, dank euch, nee, muss nicht. Ich habe Flyer gedruckt, habe die überall verteilt, habe festgestellt, okay, die interessiert irgendwie auch niemand und ja, ich war davon ausgegangen, okay, ich muss jetzt erstmal die Leute, die ich schon kenne, mit denen muss ich jetzt erstmal zusehen, dass ich irgendwie zusammenarbeite, was auf die Beine stelle, damit ich bekannter werde und über Mundpropaganda dann neue Leute generiere. Das war so meine Vorstellung, so muss das laufen.
Ist ja tatsächlich auch eigentlich gelebte Praxis bei den meisten, ne? Also, wie du schon gesagt hast, du hast dir eine Kamera angeschafft, das spricht sich natürlich alles rum, ne? Die Leute fragen dich dann, hey, du hast ja letztens Fotos von XY gemacht, kannst du nicht mal? Und so kommt dann eins zum anderen und darüber generieren die meisten auch tatsächlich ausschließlich ihre Anfragen.
Ja.
Das Problem ist nur, dass früher oder später Schwankungen passieren werden, automatisch, weil du kannst es ja nicht beeinflussen, zu welchem Zeitpunkt, wann, wo über dich gesprochen wird, ne? Und wann der Kunde dann entsprechenden Bedarf hat. Also da muss man dann natürlich immer schauen. Ja, und die Erfahrung musstest du ja nie machen, ne? Also dass es zu diesen Schwankungen kommen kann, dass es sehr viel Kopfschmerzen behaftet ist, wirklich nur von Empfehlungen alleine zu leben. Das höre ich nahezu täglich. Also,
das glaube ich.
Dass mir Leute sagen, gerade in den Phasen, wo es halt nicht läuft und du keine Kontrolle darüber hast, dass es sich natürlich nicht gut anfühlt, ne? Wenn der Umsatz ausbleibt, die Aufträge ausbleiben, weil das oft auch mit Selbstzweifeln dann verbunden ist. Liegt es an mir? Ist meine Qualität nicht gut genug? Ne? Also das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, in dem man sich dann bewegt. Und das haben wir bei dir ja von Anfang an quasi ausgesetzt. Also natürlich sind Empfehlungen mega, aber im Prinzip solltest du sie als Bonus nutzen.
Ja.
Ne? Also es ist ein nice to have, aber du musst nicht davon alleine leben. Das ist einfach wichtig, weil ich meine, deine Kunden sind auch zufrieden. Deine Kunden empfehlen dich auch weiter. Die würden auch in, keine Ahnung, einem halben Jahr oder wenn irgendwas ist, eine Weihnachtsaktion, den Hund in Weihnachtsmütze oder so, würden sie ja auch nochmal wiederkommen, ne? Also das ist ja auch wichtig.
Das merke ich tatsächlich jetzt auch schon, dass ich, dass die ersten Kunden, die mit dem ersten Auftrag, den ich für die gemacht habe, zufrieden waren, dann irgendetwas von mir auf Social Media sehen, weil häufig hat man es ja, man arbeitet mit dem Kunden zusammen, die Zusammenarbeit geht zu Ende und dann fangen wir an, einem auf Social Media zu folgen, weil sie gucken wollen, was macht er denn noch so. Und dann habe ich vor einiger Zeit mal einen Double Exposure hochgeladen von meiner Frau und meinem Hund. Und da hat mich die Kundin angesprochen und hat gesagt, Mensch, was ist das denn Tolles? Kannst du das von uns auch machen? Und da habe ich gesagt, prinzipiell ja, müssten wir mal ein paar Studioaufnahmen machen. Die will direkt nochmal einen zweiten Auftrag haben. Also jetzt nicht sofort, aber die hat schon gesagt, so Richtung Weihnachten will die sowas dann ganz gerne nochmal machen. Das ist super. Dadurch kommen dann auch so die ersten Kunden dann tatsächlich wieder zurück.
Klar, logisch. Und kannst du mal für jemanden, der das jetzt noch nicht mitbekommen hat oder der vielleicht selber auch so am Überlegen ist, mache ich es nicht, sagen, wie es sich anfühlt, wenn man sich dann festlegt auf einen Bereich und damit erstmal startet, ob es wirklich so ist, oh Mist, ich fühle mich jetzt total eingeschränkt, ich kann gar nicht mehr kreativ arbeiten oder ob es das Gegenteil ist oder wie hat es sich für dich angefühlt, sich festzulegen dann erstmal auf einen Bereich?
Für mich hat es sich an sich gut angefühlt, weil man sich ja auf einen Bereich festlegt, den man mag. Mhm. Wenn sich das von vornherein schlecht anfühlt, sich auf diesen Bereich festzulegen, ich glaube, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht einen anderen Bereich wählt. Es war irgendwie erleichternd, weil vorher, wenn man sich hingesetzt hat, um neue Dinge zu lernen, ja, alle Kreativen, glaube ich, versuchen permanent neuen Input zu bekommen.
Ja.
Wenn man sich für 20 Bereiche interessiert, weiß man nicht, wo soll ich jetzt anfangen? Was soll ich mir zuerst reinpfeifen? Wenn man sich dann aber festlegt auf einen Bereich, dann weiß man, ah, okay, darauf konzentriere ich mich jetzt, das gucke ich mir jetzt an, da bilde ich mich jetzt weiter. Das strukturiert vieles im Kopf für mich irgendwie. Das war erleichternd. Gleichzeitig hat man natürlich dann auch, egal, ob man sich jetzt auf einen Bereich festlegt oder auf mehrere, natürlich hat man auch immer die Angst, bin ich da in dem Bereich gut genug? Das legt sich, sobald man die ersten Kunden abgearbeitet hat, dann merkt man, ja, man ist gut genug. Und man merkt dann auch auf einmal, wow, ich werde auch sehr viel schneller besser, als ich das vorher hatte, wo man sich halt noch auf mehrere Dinge konzentriert hat. Also ich kann es schon empfehlen. Keine Entscheidung, die ich bereut habe.
Ist nicht schlimm und man muss auch keine Angst davor haben. Ne?
Und ich merke jetzt auch, ich würde gerne nach und nach irgendwann auch in die Pferdefotografie gehen. Ich bin auf dem Stand in der Runde Fotografie, wo ich mich wohlfühle, wo ich will natürlich trotzdem auch in dem Bereich mich permanent verbessern, aber ich bin jetzt auf dem Stand, wo ich sage, okay, ich kann meinen neuen Bereich ins Auge fassen, das heißt, ich kann die Zeit, die ich habe, um neue Dinge zu lernen, dorthin fokussieren.
Mhm.
Ich merke, wie viel ich aus der Runde Fotografie mit rübernehmen kann in die Pferdefotografie und das lohnt sich wirklich.
Ja, sehr cool. Was waren denn so die ersten Schritte? Also was haben wir als erstes umgesetzt, als du zu uns in die Zusammenarbeit gekommen bist?
Mindset. Das war eines der ersten Dinge. Im Kopf klar zu bekommen, dass die Bilder, die man macht, gut genug sind, dass man sich dafür bezahlen lassen darf. Dass man ein positives Mindset bekommt, dass man sich mit positiven Menschen umgibt. Und das war einer der Startpunkte, der mich auch sehr überrascht hatte. Da habe ich zu Anfang nicht mit gerechnet. Als ich in die Unternehmensberatung gegangen bin, habe ich nicht damit gerechnet, eine Lebensberatung nebenbei mitzubuchen, so ungefähr. Übertrieben gesagt. Und dann ging es, glaube ich, auch sehr schnell dann in Bereichen, in viel Theorie natürlich, wie man, wie Werbung funktioniert, was wichtig bei einer eigenen Webseite ist, wie ein Social-Media-Kanal aussehen sollte und solche Sachen. Es war sehr, sehr viel, sehr viele verschiedene Bereiche. Ich habe auch unglaublich viel Neues dazugelernt, Dinge, von denen man vorher mal gehört hatte, aber nie wusste, wie cool die sind. Und das ist, sehr überwältigend.
Ja, sehr schön. Und viele sind ja immer so ein bisschen abgeschreckt. So, ja, nee, ich bin ja Fotograf oder Filmemacher. Marketing ist halt nicht mein Ding so. Es läuft doch gut über die Empfehlung. Ich lasse das einfach so. Macht es dir denn Spaß? Also klar, es gibt ja viele unterschiedliche Tätigkeiten, ne? Dass, wenn man sich jetzt zum Beispiel um seine Website kümmert und die vielleicht erneuert, das Technische dahinter macht vielleicht nicht jedem Spaß. Dann gibt es aber wiederum auch Telefonate mit neuen Interessenten oder die Werbung, die man macht. Also gibt es Bereiche, die dir wirklich sehr viel Spaß machen, wo du am Anfang gar nicht mit gerechnet hättest?
Ja, definitiv. Also ein Bereich, den ich vor der Beratung komplett übersetzt habe, war Website. Da habe ich zu Anfang wirklich gedacht, okay, die Website, die muss regelmäßig gepflegt werden, da muss immer was Neues drauf, da muss richtig Action sein. Und jetzt stelle ich fest, nee, muss nicht. Nur ich muss die Leute nicht über alles auf dem Laufenden halten, was bei mir passiert. Wenn ich ein paar Neuigkeiten mal verbreiten will, kann ich das über Social Media machen. Die Website existiert. Punkt. Die findet in meinem Leben quasi gar nicht mehr statt. Die wurde jetzt einmal aufgebaut. Klar, irgendwann wird sie mal aktualisiert, aber das ist nichts, wo ich jetzt die ganze Zeit beisitzen muss. Genauso Social Media, dass man ist kein Influencer, man ist Fotograf. Das heißt, dementsprechend muss man auch lernen, dann seinen Social Media Kanal aufzubauen. Dieses ganze Thema, wie Werbung funktioniert, mit wie wenig man in der Werbung, wie viel man da erreichen kann, das hat mich absolut von den Socken gehauen, das habe ich niemals gedacht. Und es ist auch sehr interessant zu sehen, welche Bilder in der Werbung die Leute am meisten ansprechen. Das schätzt man selber auch total verkehrt ein. Auch sehr interessant. Ein Stück weit, ich sag mal so, man hat seine Lieblingsbilder und man rechnet schon damit, ja, die Bilder werden gut laufen. Das passt dann meistens auch, aber dass sich dann so ein, zwei Bilder daraus tun, die die absoluten Renner sind, das hätte ich nicht gedacht. Dieser ganze Bereich, dass man, wenn man mit Werbung in der Öffentlichkeit steht, dass dann auch komische Leute auf einen aufmerksam werden und komische Kommentare bekommt, das war etwas, womit ich gerechnet hatte. Das passiert weniger, als ich erwartet hatte. Klar, da sind ganz komische Dinger manchmal dabei. aber da hatte ich mit Schlimmerem gerechnet. Das war eine angenehme Überraschung. Sowieso viele Dinge haben sich dann doch anders entwickelt, als man es im ersten Moment erwartet.
Wie hast du die Zusammenarbeit mit Edmund so an sich wahrgenommen? Also wie war es für dich vom Gefühl her? Gab es irgendwie Punkte am Anfang, wo du gesagt hast, da brauche ich jetzt irgendwie gesondert Hilfe? Konnte er dich da unterstützen? In welcher Form konnte er dich da unterstützen?
Das größte Problem, was ich hatte in der Zusammenarbeit mit Edmund, war, dass ich über meinen eigenen Schatten springen musste und neue Dinge ausprobieren musste, bei denen ich nicht wusste, ob mir das gefällt oder nicht. Ich habe sie dann ausprobiert und habe festgestellt, da komme ich gut mit klar und die funktionieren. Habe gedacht, warum hab ich mir vorher solche Sorgen gemacht? ansonsten war ich sehr überrascht darüber, wie eng die Zusammenarbeit tatsächlich ist und wie privat und freundschaftlich der gesamte Kontakt ist. Das war eine sehr angenehme Überraschung. Und auch tatsächlich, dass einem, wenn man Fragen hat, wirklich unglaublich schnell geholfen wird. Und man wirklich mit jedem Kranz ankommen kann. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, oh, den kannst du ja nicht schon wieder nerven. Aber doch, kann man. Und man kriegt eine Antwort.
Sollst du auch. Das ist super. Außerdem nervst du nicht mit Fragen, sondern genau dafür ist das Ganze ja gedacht, ne? Weil klar, im Grundkern funktioniert Werbung immer gleich. Ob jetzt für Mercedes, die ein neues Fahrzeug auf den Markt bringen, oder für einen Fotografen, der seine Bilder vermarkten möchte und seine Dienstleistung. Aber trotzdem, gerade in diesem kreativen Bereich, ist ja kein Fotograf wie der andere. Also du hast einen ganz anderen Stil als andere Hundefotografen. Du hast eine eigene Arbeitsweise. Du bist eine eigenständige Person mit gewissen Charakterzügen und all das spielt da ja rein. Also man kann jetzt nicht Schema X nehmen und wie so eine Schablone über dich stülpen und es ist dann 1:1 wie bei jedem, sondern das erfordert ja auch, ne, sehr viel Individuelles und genau dafür ist das ja auch gedacht, ne? Also dass man dann wirklich gemeinsam schaut und bespricht, okay, das sind die Erfahrungswerte, so und so ist das Konzept, wie können wir das jetzt für dich perfekt anpassen? Dafür haben wir ja auch den Beratungstermin geführt ganz am Anfang, ne, um so ein bisschen zu schauen, okay, wo soll die Reise hingehen? Was hast du vielleicht für Sorgen? Was hast du für Ziele? In welchen Zeitabschnitten möchtest du das Ganze erreichen und wie können wir dir dabei helfen? Wann war für dich denn so der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich gebe denen jetzt einen Vertrauensbonus und ich probiere es jetzt. Also weißt du noch, ob es irgendwas Bestimmtes gab, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich es wirklich? Oder war das so eine Konstellation aus allem?
Schwer zu sagen. Du hast auf jeden Fall einen gewissen Teil dazu beigetragen, weil du dich sehr gefühlt sehr bemüht hast um mich bei den ersten Gesprächen. Und nachdem ich auch ja mit meiner Frau das geklärt hatte und wir dann ja auch nochmal wieder telefoniert hatten, ich musste ein bisschen dazu getreten werden, gebe ich zu. Aber ja, es gab jetzt keinen Moment, wo ich mir dann sofort hundertprozentig sicher war, gesagt habe, das ist jetzt das Richtige. Ich bin mit gewissen Unsicherheiten da reingegangen, aber habe gedacht, komm, wer nichts wagt, der gewinnt auch nicht.
Ja, sehr schön. Hat sich ja auch auf jeden Fall gelohnt. Wie kann man sich so deinen Alltag jetzt heute vorstellen? Also von Status quo hin und wieder mal über Bekannte ein Shooting zu, ich weiß nicht so genau, wo ich mich preislich einordnen soll und welchen Bereich ich überhaupt machen möchte. Wie ist es heute?
Heute ist es so, dass ich morgens aufstehe. Mein erster Schritt ist zur Kaffeemaschine. Und mit dem Kaffee geht es dann an den Rechner und dann wird erstmal geguckt, okay, gibt es neue Anfragen? Kann ich noch versuchen, irgendwelche Leute zu erreichen? Kunden abklappern, gucken, was steht an? Und gibt es neuen Menschen, denen ich vielleicht helfen kann? Und also momentan habe ich sehr, sehr viel mit Bildbearbeitung zu tun. Ich weiß auch schon, bald kommen ein paar heftige Wochen, in denen es viele Shootings geben wird. Und wenn ich denn mal Zeit habe zwischendurch, dann gucke ich nochmal, ob ich mich ein bisschen weiterwenden kann, noch neue Tricks herausfinden kann. Mittags kümmere ich mich um meinen Hund und nicht um die Hunde von anderen. und im Grunde genommen, selbst abends, wenn ich auf der Couch sitze, geht der Griff doch häufiger mal zum Handy, aber jetzt nicht, weil man private Nachrichten schreibt oder Social Media guckt, sondern weil einem dann doch noch irgendwas einfällt, was man sich eben aufschreiben muss, was man dann am nächsten Tag erledigen möchte. Oder weil man sieht, oh, doch noch eine Anfrage reingekommen. Ja, gut. ich weiß nicht, wie ich neue Kunden generieren soll, hat sich jetzt hingewandelt zu, ich weiß nicht, wie ich die Kunden halt abarbeiten soll. Ein bisschen übertrieben, aber so kann man sich das vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, wie regelmäßig kommen denn diese Anfragen?
Meistens am Wochenende kommen meistens mehr Anfragen als unter der Woche. Und es schwankt natürlich, ich sag mal, so zwischen 3 bis 8 Anfragen die Woche. Zu Anfang gab es ganz schlimme Zeiten, da habe ich teilweise 12, 14 Anfragen in einer Woche gehabt. Das hat sich dann ein bisschen beruhigt. Und jetzt, ja, wie gesagt, so 3 bis 8 in der Woche kommen wohl rein. Erreicht man nicht immer alle und am Ende kaufen natürlich auch nicht alle. Aber vorher waren es 0. Und jetzt kommen sie zu mir. Eigenartig.
Praktisch, ne? Ja. Wenn man quasi ja einfach nur da sein muss, seine Werbung machen muss, so in der Form, dass sie daneben funktioniert und dann die Leute auch wirklich aktiv auf dich zukommen.
Ja.
Du hast vorhin schon mal davon gesprochen, wie war denn so das Gefühl, als man dann wirklich so jetzt den ersten richtigen bezahlten Auftrag, der erste Kunde, der auf mich zugekommen ist, ich habe jetzt eine Anfrage bekommen, wie war das Gefühl dann?
Ängstlich, weil man weiß, die Leute sehen, man präsentiert sich nach außen hin mit dem Besten, was man hat. Das heißt, das sehen die Leute und danach richten sie dann ihre Erwartungen an ein. Und das ist im ersten Moment beängstigend. Vor allen Dingen, wenn Geld im Spiel ist. Besser wurde das dann, nachdem der Kunde dann sein Shooting hatte und seine Bilder hatte und zufrieden war. Danach wurde es dann besser. Aber der erste Kunde, stressig.
Jetzt mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen beruhigter, weil du schon weißt, was auf dich zukommt, ne? Und so viel eingespielter bist als am Anfang, wo du...
Mittlerweile ist es mehr so, dass ich mich einfach darauf freue, neue Leute kennenzulernen und neue Hunde kennenzulernen und zu gucken, wie das Shooting wird und man unterhält sich dann auch viel mit den Leuten, weil man läuft dann gemeinsam eine Stunde durch den Wald, um den Hund zu fotografieren dabei und hält man sich viel, man lernt die Leute privat kennen und das macht unglaublich Spaß.
Ja, und du kannst ja auch jederzeit, also war ja von Anfang an Thema und auch nicht die Absicht, dich sofort von 0 auf 1.000 zu überfordern, sondern geht ja wirklich darum, das Schritt für Schritt auszubauen und zu schauen, wie fühlst du dich damit, möchtest du das genauso haben, soll es mehr oder weniger werden, ne? Also du bist ja schon in der Lage einzugreifen. Du kannst ja selber entscheiden, ob du jetzt in der Woche wirklich nur 3 bis 8 Anfragen haben möchtest oder ob du täglich 3 bis 8 Anfragen haben möchtest und dafür entsprechend dann halt an der Werbung quasi schraubst, ne? Also das kannst du ja jederzeit planen. Genauso kannst du planen, wenn jetzt mal eine Phase kommt von Bestandskunden, die jetzt plötzlich alle wiederkommen, weil die irgendwas Cooles gesehen haben, dass du dann sagst, okay, ich brauche aktuell gar keine neuen Anfragen, ne, sondern nehme jetzt erstmal das, was ich so habe. Also das ist ja mittlerweile der Fall.
Ja.
Wie ist es mit deinen Preisen? Haben die sich verändert seit der Zusammenarbeit?
Ein bisschen vielleicht. ja, definitiv haben die sich verändert. Weil man jetzt ja auch eine viel bessere Vorstellung davon hat, was so ein Unternehmen an Kosten produziert und was da reinkommen muss, damit so ein Unternehmen überleben kann. Und im ersten Moment bin ich meinem Unternehmen verpflichtet, weil wenn mein Unternehmen nicht läuft, dann kann ich auch den Kunden nicht helfen, weil dann gibt es kein Unternehmen, an das die Kunden sich wenden können. Man traut sich natürlich auch mehr. Wenn man erstmal die Erfahrung gemacht hat, dass die Leute zufrieden mit der Arbeit sind, dann kriegt man auch das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, das lasse ich mir jetzt aber auch so bezahlen, wie es angebracht ist, weil zu Anfang hat man einfach nicht angemessene, traut man sich nicht, angemessene Preise zu nehmen.
Ja, klar. Und mittlerweile, du hast ja gesagt, ne, damals Umsatz 0 bis vielleicht mal 1 oder 2 Aufträge durch Bekannte. Mittlerweile sind wir im 4-stelligen Bereich angekommen.
Ja.
Und somit, wohlverdient, die silberne ER-Kamera.
Wäre cool. Das war noch ein Ticken schwerer.
Ja, das ist richtig. Eine Steigerung gibt es auch noch, die goldene, für den ersten 5-stelligen Monatsumsatz. Wenn du fleißig so weitermachst, dann erreichst du die auf jeden Fall auch noch.
Ja, da müsst ihr mir aber bei helfen, ja.
Auf jeden Fall, gar kein Problem.
Cool. Sehr, sehr geil.
Kannst auf jeden Fall sehr stolz auf dich sein. Also Mut zahlt sich aus, wie man sieht.
Danke. Kann ich auch nur jedem anderen empfehlen, sich was zu trauen. Dann, das zahlt sich aus, auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank.
Sehr, sehr gerne. Dein Verdienst, deine Arbeit.
Kommt direkt zu seinem kleinen Bruder.
Zu seinem kleinen Bruder. Und wartet noch auf den großen Bruder.
Genau.
Du hast ja eben gerade schon gesagt, für die nächsten Ziele, die du dir so vorstellst, möchtest du unsere Unterstützung. Du hast ja das erste Training bei uns durchlaufen und dich dann auch fortlaufend dafür entschieden, bei uns zu bleiben, Unterstützung zu bekommen. Warum?
Weil die erste Zusammenarbeit einfach ein Riesenerfolg war, einer, mit dem ich nicht gerechnet hatte, was natürlich Vertrauen schafft. Und weil ich weiß, dass dieser ganze Werbebereich, das Marketing, das Arbeiten mit den Kunden, da gibt es einfach noch vieles, wo ich mich verbessern kann. Und es ist immer gut, einen Profi an der Hand zu haben, der einem dann hier und da nochmal Tipps geben kann, ein bisschen die Weichen stellen kann, damit sichergestellt ist, dass es weiterhin in die richtige Richtung geht.
Was ist denn so generell in der Zusammenarbeit das, wo du vielleicht sagst, das mag ich tatsächlich am liebsten oder damit habe ich im Vorfeld gar nicht so in der Form gerechnet, hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm?
Mich für einen Punkt entfallen?
Nicht unbedingt, das wird mehrere gibt, kannst du dich auch gerne nennen.
Was ich tatsächlich sehr schön finde, sind die Live-Calls. Ich glaube, da habe ich tatsächlich auch bisher noch keinen einzigen verpasst. Gibt es einen Preis?
Können wir ja mal einführen.
Ja, wolltet ihr mal. weil man einfach gar nicht mal, weil man da seine eigenen Probleme dann ansprechen kann, sondern weil man auch unglaublich viel von den Problemen der anderen lernt. Ich habe ja auch Live-Calls gehabt, wo ich keine einzige Frage hatte, einfach nur als Zuhörer dabei war und trotzdem unglaublich viel mitgenommen habe. Und was mir wirklich, wirklich gut gefällt, ist dieser direkte Draht zu Edmund und wie schnell er reagiert. Weil ich wirklich, egal wie lange man es macht, ich glaube, es kommen immer wieder irgendwelche Situationen, auf die man nicht vorbereitet ist. Und dann ist es einfach wirklich gut, jemand Erfahrenen zu haben, den man mal im schnell anschreiben kann und der in 30 Minuten später sagt, wie man es am besten machen kann. Das ist unbezahlbar.
Dich nicht 2-3 Wochen mit dem Problem quasi stehen lässt und dann sagt, ach so, das wäre jetzt übrigens gewesen. Ne?
War ja vor 2 Wochen, hättest du mal das gemacht, wäre besser gewesen.
Ja, genau. Bevor dann wieder alles aus dem Ruder läuft oder man dann vielleicht doch falsche Entscheidung trifft oder. Was würdest du sagen, ist denn für dich so mit eins der größten Learnings, die du aus der Zusammenarbeit gezogen hast oder vom Wissen her das Wertvollste, wo du sagst, das ist das, was ich mitnehme?
Investieren lohnt sich, in dem Falle in Werbung. Man muss erstmal Geld ausgeben, damit Geld reinkommen kann. Und Facebook ist unglaublich mächtig. Also das wissen die meisten, aber wie mächtig? Und es ist irgendwie ganz interessant, mal auf der Seite vom Tisch zu sitzen, wo man die Infos, die Facebook so von allen bekommt, dann auch mal nutzen kann. Dass man nicht immer nur seine Infos rausgibt, sondern auch mal Nutzen daraus ziehen kann. Das ist tatsächlich auch ganz schön. Kundenmanagement habe ich vor der Beratung überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet und habe durch die Beratung festgestellt, wie unglaublich wichtig und nützlich das ist.
Für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist, was ist das?
Dass man in gewisser Weise natürlich Daten von den Kunden speichert, sich aufschreibt, was bei den Telefonaten passiert ist, dass man sich die E-Mails abspeichert und den Kunden zuordnet. Damit man immer, wenn man mit dem Kunden wieder interagiert, immer sehen kann, ah, okay, das habe ich schon mit dem besprochen, das wünscht sich der Kunde, das gab schon für Probleme. Ich habe jetzt gemerkt, dass Kunden an mich rantreten, die waren schon mal an einem Shooting-Tag bei mir, also an so einem Tag, wo ich dann irgendwie 15 Leute hintereinander vor der Studioleinwand hatte. Und die sind da wieder auf mich zugekommen. Die kennen mich natürlich noch, weil, ja, das war der Fotograf. Für mich war das eine von 15 Personen, die an dem Tag mir die Hand geschüttelt haben. Ich habe die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Gar nicht, weil ich zu der Zeit halt auch noch überhaupt kein Kundenmanagement geführt habe. Jetzt ist es aber so, wenn ich, wenn mich irgendjemand anruft, gucke ich schnell nach und der Kunde kriegt sofort das Gefühl, der erinnert sich an mich, der kümmert sich wirklich um seine Kunden, bei dem fühle ich mich gut aufgehoben. Das ist wirklich unglaublich mächtig. Das ist richtig cool.
Das hattest du vorher gar nicht, also nee. In keinster Form, dass du irgendwas abgespeichert hast. Das war alles in deinem Kopf quasi.
Ja, natürlich, man hat die Verträge, aber wenn jemand anruft, nehme ich nicht meinen Ordner und blätter die Verträge durch. Na, kenne ich den oder nein?
Mhm.
Also das ist wirklich sowohl für einen selber unglaublich hilfreich, wenn man mit 7 Kunden in der Woche telefoniert, kann man sich nicht von jedem Einzelnen alles merken. Und wenn man dann 2 Wochen später wieder mit dem telefoniert, kann ich den Kunden aber auch nicht alles, was ich den schon mal gefragt habe, wieder abfragen, damit ich weiß, auf welchem Stand wir sind. Das heißt, für mich ist es unglaublich wertvoll, weil ich einfach ja sofort wieder auf dem richtigen Stand beim Kunden bin. Außer den Kunden ist es super, weil es einfach sein Erlebnis stark verbessert, weil er sich viel besser betreut fühlt.
Genau, das ist ja auch mit eins der größten Ziele, dass man dieses Chaos, was man dadurch sonst im Kopf hat, ne, diese ganzen offenen Loops, ach Mist, dem musste ich noch schreiben, ach, was hatte ich mit ihm nochmal besprochen, was hatten wir gestern nochmal bei dem Shooting gesagt, was wir jetzt im Nachgang noch machen wollen. Also das ist ja was sehr viel Kraft auch zieht, ne, wenn man im Kopf so ein Chaos die ganze Zeit hat. Und klar, gerade als Kreativer mag man eigentlich jetzt nicht zwingend immer feste Strukturen, aber ich glaube, wenn sie hilfreich sind und man das erstmal für sich erkennt, wie einfach es ist, damit zu arbeiten, nicht nur für einen selber, sondern vor allem ist das Ganze ja so positiv, weil du dadurch die Qualität von dem, was der Kunde bekommt, deutlich erhöhst. Also wenn du dich im Vorfeld ausführlich mit deinem Interessenten auseinandersetzt und genau hörst, was wünscht er sich, was hat er vielleicht schon für Erfahrungen mit einem Fotografen im Vorfeld gemacht, darauf eingehen kannst, ne, dich auch nach 3 Monaten immer noch so zurückerinnern kannst, dank deinem System, dass der Kunde sich gut abgeholt fühlt und dann im Shooting auch wirklich alles umsetzt, was im Vorfeld besprochen wurde, nichts vergisst und so weiter, dann ist das ja auch ein maximales Kundenerlebnis, ne? Was wiederum für Weiterempfehlungen sorgt, Folgeaufträge und so weiter. Also das ist ja auch vollkommen normal, was du sagst, ne? Also wenn du da jetzt 15 Leute am Stück an einem Tag hast, na klar, kannst du dir nicht die Lebensgeschichte von jedem merken oder was da genau besprochen wurde. Erst recht nicht, wenn dann schon mal Zeit vergangen ist. Ne?
Ja.
Also das ist ja vollkommen logisch, dass es dadurch einfacher ist. Wenn jetzt jemand zugehört hat und mega Bock auf ein Shooting mit dir hat, wie kann er dich dann am besten erreichen?
Entweder über meine Website, das ist ielts-online.de. Dort kann man ein Kontaktformular ausfüllen und dann bekomme ich eine Info und dann melde ich mich bei den Leuten. Ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht wird es unter dem Video Kontaktinfos geben, meine Website, Social Media, per Telefon mich einfach anrufen. Wer mich kontaktieren will, wird Wege finden.
Okay, ja, sehr, sehr schön. Weil ich meine, die Qualität spricht für sich, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, wie deine Arbeitsweise ist, haben wir heute so ein bisschen näher kennengelernt. Und ja, wenn man da Interesse dran hat, dann kann man sich natürlich sehr gerne auch sofort bei dir melden. In Zukunft dann gerne auch wahrscheinlich für Pferdefotografie und dich generell auch so ein bisschen auf deinem Weg noch begleiten, ne? Um zu schauen, wie du dich entwickelst und was so die nächsten Schritte sind. Wenn du jetzt von dem Ausgangspunkt ausgehst, an dem du auch mal standest, bevor du in die Zusammenarbeit gekommen bist, was würdest du denn sagen, wenn jemand noch so am Überlegen ist, soll ich alleine weitermachen, soll ich mir Hilfe holen, was soll ich tun, für wen wäre so eine Zusammenarbeit grundlegend geeignet?
Ich bin gerade am Überlegen, wen ich jetzt ausschließen würde, für wen das nicht geeignet wäre. Ich sag mal, wenn jetzt ein Fotograf fest im Neben steht und oder auch ein Videograf und mit seinem Einkommen komplett zufrieden ist, ja, okay, dann könnte er mit Sicherheit trotzdem noch was dazu lernen, aber ob er es braucht, ist dann halt eben, ja, fragwürdig. Aber für jeden, der sein Geschäft weiter voranbringen möchte, der zusehen möchte, dass er davon leben kann und sich vielleicht auch mehr aufbauen möchte, für den ist das auf jeden Fall was.
Für jeden, der vielleicht auch neue Wege einschlagen möchte, so wie du. Genau. Da bist du ja ein sehr gutes Beispiel für, wie man, ja, wenn man sich für einen neuen Weg entscheidet, wie positiv das Ganze auch verlaufen kann.
Ja.
Und klar, so eine Selbstständigkeit, das muss einem auch im Vorfeld klar sein, ist immer mit Höhen und Tiefen verbunden, ne? Weil es wird immer neue Herausforderungen geben, neue Dinge, die sich auftun, Sachen, die du vielleicht vorher noch nicht erlebt hast, die bei einem Shooting passieren können, ne? Im Markt passieren können. Das wird es immer geben, aber genauso hast du das ja auch im festen Angestelltenverhältnis. Ne? Nur hier hast du erheblich mehr Einfluss auf das, was passiert.
Ja, ich glaube, viele Leute kennen das aus dem Angestelltenverhältnis. Man sieht Dinge, die laufen nicht gut. Man hat Ideen, wie man sie verbessern könnte, aber man hat nicht die Macht, das zu tun. Und das ist halt unglaublich toll in der Selbstständigkeit zu sagen, okay, das läuft nicht gut, das muss ich ändern. Gemacht und man sieht sofort, okay, was für eine gute Idee oder eine dumme Idee. Und wenn es eine gute Idee war, profitiert man auch direkt davon und nicht irgendjemand anders. Im Idealfall profitieren dann auch noch die Kunden davon und alle sind zufrieden.
Super. Genau, also worauf ich auch hinaus wollte, ist, es ist halt nicht immer alles mega rosig. Das wirst du nirgendwo in keinem Lebensbereich haben. Also jeder, der was anderes behauptet, der lügt schlichtweg, weil es wird immer mal Phasen geben, wo ne, gewisse Herausforderungen auf dich zukommen oder nur den Einfluss, den du hast in so einer Selbstständigkeit, wenn du dich dafür entscheidest, das zu machen, ist halt ein komplett anderer, als wenn dir einem Arbeitgeber vielleicht die Hände gebunden sind und du ja nicht die Möglichkeiten hast, etwas zu verändern, positiv für dich. Ne? Also am Ende muss das jeder für sich entscheiden, ob er nebenberuflich das Ganze ausübt, ob es ein Hobby und eine Leidenschaft bleibt.
Ich sag mal, natürlich gibt es in der Selbstständigkeit auch schlechte Tage, aber wenn man in einem Job feststeckt, an dem die schlechten Tage überwiegen, dann sollte man definitiv sich überlegen, entweder den Job zu wechseln oder also den Arbeitgeber zu wechseln oder was ganz anderes zu machen.
Auf jeden Fall. Ja, und für jeden, den das jetzt inspiriert hat, für jeden, der sagt, so wie Enno das gemacht hat, so möchte ich das vielleicht auch machen und sich mal ein bisschen näher informieren möchte, der kann sich sehr gerne bei uns über die Website eintragen, www.edmund-rätsel.de. Da haben wir einen Kalender. Dann sitzen auch wir vielleicht schon bald in unserem ersten Gespräch und schauen mal über deine Situation, wie du aktuell aufgestellt bist, besprechen mal die Möglichkeiten und ansonsten haben wir natürlich auch noch Bücher, Kurse, Podcast, YouTube, man kann sich ja, glaube ich, fast überall über uns informieren, so wie du das auch getan hast.
Ich habe momentan ständig Edmunds Stimme in meinem Ohr von meinem Podcast, wenn ich Bilder bearbeite.
Ja, siehst du. Also, wer mag, kann sich gerne Sachen über uns anschauen, sich sehr gerne bei uns melden. Wir würden uns freuen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, für deine Offenheit, für das spannende Interview und bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch.